Wolfsblut. Tierisch echte Geschichten. Präsentiert von Wolfsblut Hundefutter. Qualität, die seit 2006 überzeugt. Wolfsblut.com.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wolfsblut. Ich bin Franziska Knabenreich, eure Gastgeberin, Autorin und Moderatorin. In dieser monatlichen Sendung lade ich spannende Persönlichkeiten ein, um mit ihnen über faszinierende Geschichten rund um das Thema Tiere zu sprechen. Meine Gäste sind Menschen, die mich inspirieren, sei es Spinnendompteure, Dinosaurier-Experten, Pferdeflüsterer oder Artenschützer. Bei Wolfsblut – Tierisch echte Geschichten geht es nicht nur um unser Miteinander mit Tieren, sondern auch um den wichtigen Artenschutz und darum, wie wir unser Zusammenleben mit den Tieren auf unserem Planeten verbessern können. Seid dabei, lernt Wissenswertes über verschiedene Tierarten und lasst euch in die faszinierende Welt der Tiere entführen. Na, habt ihr erkannt, um welches Tier es heute geht? Richtig, es geht um Pferde. Mein heutiger Gast ist Pferdetherapeut. Er hat Pferdephysiotherapie und Pferdesporttherapie studiert und widmet sich seit seiner Kindheit diesen sensiblen Vierbeinern. Er hat sein eigenes Therapiesystem, das Lomax-System, entwickelt, das sich mit dem Schmerzgedächtnis, Körperstatik und den Bewegungsabläufen von Pferden beschäftigt. Herzlich willkommen, mein lieber Philipp.
Hallo, liebe Franzi.
Schön, dass du da bist. Ich frage ja am Anfang der Sendung meine Gäste immer, was ihr Lieblingstier ist. Aber bei dir ist es ein bisschen schwierig, weil dein Lieblingstier ist Pferd. Und wir werden jetzt ungefähr eine Stunde über Pferde reden. Deswegen stellen wir heute mal mein Lieblingstier vor. Und zwar, mein Lieblingstier ist das Okapi. Und wir stellen euch das Okapi als Tier des Monats vor. Hier sind ein paar Fakten.
Kuriose und spannende Fakten über das Okapi. Der heimliche Streifenbock. Von vorne sieht es aus wie ein Pferd. Von der Seite hat es die gestreiften Hinterbeine eines Zebras. Tatsächlich ist das Okapi der nächste Verwandte der Giraffe, nicht des Zebras. Zunge als Multitool. Die dunkelblaue bis zu 30 cm lange Zunge putzt Augen und Ohren, reicht in die Schnauze und pflückt Blätter. Quasi ein integrierter Allzweckwerkzeugarm. Scheues Phantom des Waldes. Okapis sind sehr zurückgezogen und leben allein. Sie hinterlassen stattdessen komplexe Duftmarkierungen und Bahnen im Unterholz. Daher wurden sie für lange Zeit von der westlichen Wissenschaft kaum beobachtet. Tarnung und Flüsterkommunikation. Die Streifen auf den Beinen helfen Jungtieren, sich im dichten Regenwald zu verbergen, und erwachsene Okapis kommunizieren über sehr tiefe Töne, die Menschen kaum hören können. Das Okapi lebt ausschließlich in den tropischen Regenwäldern der Demokratischen Republik Kongo, vor allem im Ituri-Wald und benachbarten Gebieten. Das Okapi ist eine bedrohte Art, denn Lebensraumverlust durch Abholzung, Landwirtschaft, Bergbau, Wilderei sowie die Auswirkungen politischer Konflikte und illegaler Aktivitäten in der Region erschweren die Schutzmaßnahmen für dieses scheue Tier. Dadurch schrumpfen Populationen und Schutzgebiete sind gefährdet.
So, mein lieber Philipp, wie bist du denn zum Pferd gekommen?
Meine Familie ist schon immer mit dem Pferd quasi, oder beziehungsweise ich bin mit den Pferden zusammen groß geworden. Und
du konntest kaum laufen, da warst du schon im Stall wahrscheinlich,
so
gell?
So ungefähr. Also meine Großeltern hatten auch eine Pferdezucht noch nebenbei. Also jetzt nicht irgendwie beruflich, sondern in der Freizeit. Und dann war es so, dass mein erstes Wort, was ich damals gesagt hat, halt auch Pferd war. Also ich hatte anscheinend schon immer, wenn ich mit meinen Eltern gesprochen hatte, so eine ganz enge Verbindung mit dem Pferd. Und ist schwer zu beschreiben, weil das ist natürlich alles vor der Zeit, in der ich jetzt so aktiv denken konnte. Aber da war immer schon so eine ganz intensive Verbindung mit diesem riesengroßen, sehr sanftmütigen Wesen.
Also Kinder generell sind ja sehr angezogen von Pferden, ne? Also das ist Wahnsinn. Das war bei mir in der Kindheit ja auch so. Das Pferd war auch immer, Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die so, so sanft und so sensibel sind und die uns so spüren können. Ne? Und Kinder haben ja auch noch eine ganz andere Energie und Aura wie jetzt Erwachsene. Die sind ja, die Kinder ticken ja auch ganz anders, ne, als Erwachsene. Und ich fand Pferde auch immer toll. Immer. Ich wollte immer hin, die immer anfassen, immer bei Pferden sein und so. Ging dir das auch so?
Definitiv. Also eine ähnliche Verbindung, würde ich sagen, habe ich noch mit ein paar anderen Tieren. Also gerade jetzt mit Hunden zum Beispiel ist es so, dass ich sage, da habe ich auch so ein ganz inneres, eine ganz innere tiefe Verbindung so vom Gefühl. Und damals in Kalifornien, schon ein paar Jahre her, im offenen Ozean war es so, dass ich das erste Mal dann mit wilden Delfinen geschwommen bin. Und da war es für mich auch so, dass da wie so eine wortlose Kommunikation stattgefunden hat. Also ich kann mich jetzt noch daran erinnern, das ist echt schon ewig lange her, dass diese Delfine damals auf mich eine ganz enorme Auswirkung hatten. Und ja, bei Pferden ist das so, dass ich, seit ich denken kann, das quasi schon habe und bis jetzt aber auch in meinem Alltag wirklich vom ganzen Alltagstrubel und so immer das Pferd die Person beziehungsweise das Tier ist, was mich dann so ohne Worte jederzeit in die Arme nehmen kann beziehungsweise wo ich mich einfach unglaublich wohlfühle.
Wir haben uns ja auch über Pferde kennengelernt, weil du behandelst ja auch mein Pferd, den Lucky. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Wann bist du denn dann das erste Mal im Sattel gelandet? Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal auf dem Pferd saßt?
Also es war so, dass unsere Nachbarn damals so ein kleines Pony hatten, das Paulchen hieß das. Und das habe ich immer mal so auf der Koppel rumflitzen sehen. Und irgendwann war das mal so, dass die Nachbarstochter mich dazu eingeladen hatte, da mal mit auf das Pony zu steigen. Und ja, und das war dann so, dass jedes Mal, wenn ich damals noch aus der Grundschule beziehungsweise dann später aus der Schule kam, das kaum erwarten konnte, mit diesem Paulchen Zeit zu verbringen, mit dem zu spazieren zu gehen durch den Wald, ja, oder mich eben dann draufzusetzen und mit dem über den Acker und über die Wiesen zu reiten.
Ja. Cool, ich fühle das so, weil mir ging das als Kind genauso. Wie war denn so deine Jugend? Weil, also ich habe immer noch so, oder früher hatte ich immer das Gefühl, dass Reiten immer so ein Mädchending war, ne? So Pferdemädchen. So. Und wie war denn so deine Jugend, also quasi als Junge oder als Jugendlicher, als Teenager, da quasi nicht irgendwie mit den anderen Kumpels rum, irgendwie sinnlos Bier trinken an der Ecke, irgendwo auf einer Bank im Park oder so, sondern einfach beim Pferd zu sein. Warst du so ein Außenseiter oder fanden deine Freunde das eher cool?
Also, das ist total die lustige Frage, weil ich das jedenfalls so jetzt im Nachhinein ein bisschen anders empfinde. Also für mich war das eigentlich eher so ein 50-50 Männer und aber auch Mädel- oder Frauensport, beziehungsweise für mich waren dadurch, dass halt viele Freunde in meinem Freundeskreis, in meinem engeren selber Reiter waren, war das jetzt nie so, dass ich da Außenstehender war.
Ja. Vielleicht auch, also ich komme ja aus dem Osten und bei uns war das so ein richtiges Mädchending.
Also als kleines Beispiel, ich war mit einem Pferd jetzt vor ein paar Wochen in der Reithalle und hatte zwei andere Männer, die gleichzeitig geritten sind. Das heißt, wir waren zu dritt, ja. Und in dem Moment war das dann so, dass die einzigen, die Frauen waren, draußen standen, beziehungsweise eine Reitlehrerin dabei war.
Aha.
Aber also auch heute würde ich sagen, dass das jetzt nicht eine reine Frauendomäne ist oder so, ne, sondern auch viele Männer immer noch aktiv reiten und gerade im Sport, wenn man sich jetzt die Dressur, Springreiter oder aber auch eben Vielseitigkeit und Kutschfahrer anschaut, ist das relativ ausgeglichen von der Menge der einzelnen Geschlechter, würde ich sagen.
Also sollte man den Begriff Pferdemädchen auch erweitern für Pferdejungs. Horseboy, Pferdeboy oder so. Nee, finde ich cool. Also mein Freund, der Roy, den kennst du ja auch, den habe ich ja letztens gezwungen, mit mir ausreiten zu gehen. Und der saß tatsächlich das erste Mal auf einem Pferd, auf dem Pferd von der Rosanna auf dem Fiedel. Und der fand es, glaube ich, nicht so geil. Also, er hat es mir zuliebe gemacht, aber ich glaube so richtig. Wir sind dann auch einmal angetrabt und er, ne, wie so dung, 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 hopste da oben auf dem Pferd rum. Und ich musste echt ein bisschen lachen. Aber das ist so, entweder fühlt man es, glaube ich, sofort mit dem Pferd, ne? oder nicht so. So habe ich so manchmal ein bisschen das Gefühl.
Also ich würde auch nochmal da jetzt für mich entscheiden oder unterscheiden in, ich bin neben einem Pferd, was quasi grasend auf der Koppel steht, ja, oder ein Pferd, was in der Stallgasse angebunden steht, beziehungsweise wenn ich jetzt mit einem Pferd zusammen an der Hand im Wald bin oder obendrauf sitze. Mhm. Also ich würde so, schon sagen, dass die Art der Kommunikation da jeweils auch nochmal eine komplett andere ist.
Ja, na klar. Wenn du obendrauf bist, dann fühlt sich das Pferd ja quasi verantwortlich. Es hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun, ne?
Ja,
also,
definitiv.
So, mein Pferd geht auch an der Kuh vorbei, wenn ich unten bin und vorlaufe, aber wenn ich oben drauf sitze, sagt der, nee, machen wir nicht, da gehen wir nicht dran vorbei. Wann war dir denn klar, dass du beruflich was mit Pferden machen möchtest?
Eigentlich schon fast immer. Also mein Großvater und mein Vater waren beides Mediziner im Humanbereich und ja, so dieses heilen wollen, beziehungsweise eben zu gucken, dass da ein Mensch in dem Fall dann gesund wird, war schon so ein großes Thema, auch für mich immer, zu gucken, was funktioniert hier und was eben nicht. Mhm. Und dass ich das dann durch all das, was ich mit dem Pferd so mitnehmen konnte und erfahren konnte, für mich in ein, wenn es ein Lebewesen verdient hat, dass ich da so viel Zeit investiere, um zu gucken, wie kann ich diesem Lebewesen am besten helfen, für mich schon echt früh rausgestellt hat, dass das definitiv das Pferd ist.
Ja, und dann hast du eine Ausbildung gemacht, das ist ja, also ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei Hundefriseuren, kein richtiger Ausbildungsberuf in dem Sinne. Ne? Es gibt Hufschmied, das ist ein Ausbildungsberuf, klar, Tierarzt, aber wenn das dann nachher Richtung Pferdephysio gibt, es ist auch keine richtige anerkannte Ausbildung. Da gibt es ja auch unterschiedliche Geschichten. Das ist
also,
so alles.
Ja, damals war das schon so, dass es noch kein staatlich anerkannter also keine Prüfkommission gab. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat. Ich habe in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte Pferden helfen, erstmal nur geguckt, was kann ich da tun? Und war in einem der ersten Reha-Zentren, die auch schon so einen Aquatrainer hatten, ne? Und eine Galopprennbahn, um die Pferde dann eben langsam wieder nach Operationen und so weiter aufzutrainieren, habe ich die Empfehlung bekommen, ich soll mich doch mal in Bayern an dieser Privatuni eben vorstellen. Das habe ich auch getan. War von der Sache sehr angetan und war dann nach einem Vorstellungsgespräch und inkludiertem Vorreiten auch, weil die wollten schon einen gewissen Standard, dass man den halt vorweisen kann, dann einer der Absolventen von diesem, so wurde es damals genannt, Privatstudium, Intensivstudium für Pferde, Sporttherapie und Pferdephysiotherapie. Ja, das war aber im Prinzip nur der Grundstein für das, was jetzt quasi die letzten Jahre entstanden ist.
Genau, und dann bist du ja quasi tiefer eingestiegen in die Materie. Was hat denn dich dazu bewegt, zu sagen, das reicht mir noch nicht?
Grundsätzlich war es eigentlich so, dass ich das nicht irgendwie geplant hatte, sondern einfach irgendwann in einem gewissen Moment gespürt habe, schon während dem Studium, da ist etwas, wo meine Tutoren und aber auch eben die ganzen Sachbücher eben mir keine Informationen drüber geben können. Also wie so eine Art interne Sprache, wie eine Art Verbindung zwischen Physis und Psyche. Und das hat mich so angekitzelt und so, ich sag mal, gechallenged über eine sehr lange Zeit, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, da musst du noch mehr Zeit reinstecken. Und dadurch ist das dann quasi entstanden, was ich jetzt mache.
Genau, du hast ja quasi dein eigenes System entwickelt. Bevor wir darauf einsteigen, erklär uns doch mal, was ein Schmerzgedächtnis ist.
Ein Schmerzgedächtnis ist eine Art Restriktion, eine Art Einschränkung, basierend auf einer vorangegangenen Verletzung bzw. einem Traumata.
Genau, und das hatte ich ja zum Beispiel auch. Ich hatte selber einen Schmerz und ich hatte das noch nie gehört. Ich hatte einen blockierten Lendenwirbel und das hat sich dann drumherum so entzündet und die Blockade war aber irgendwann weg. Aber mein Gehirn hat immer noch den Schmerz gefühlt, obwohl da nicht also physiologisch nichts mehr war. Ne? Mhm. Und das gibt es natürlich auch bei Tieren. Also warum sollten denn jetzt andere Lebewesen anders ticken? Die haben ja auch Muskeln, Sehnen, Fasern, Faszien. Ne? So kann man sich das eigentlich, ganz gut erklären. Du hast ja dein eigenes System entwickelt, das Lomax-System. Worum geht's denn dabei?
Oh, das ist jetzt sehr, sehr schwer, das hier in einem Interview auf den Punkt zu bringen. Also ich würde sagen, wenn man das Schmerzgedächtnis, was wir eben gerade kurz beschrieben haben, mit dem Faktor Zeit, den jeder natürlich ein bisschen anders wahrnimmt, kombiniert und resultierend aus dem, was wir halt eben erlebt haben, gewisse Mechanismen einmal Richtung Traumata, ja, also Richtung Restriktion und Einschränkung und auf der anderen Seite Richtung Euphoria, also Richtung Erweiterung, Motivation, die dadurch entsteht und so weiter. Wenn wir diese Themen miteinander kombinieren, dann kommt man schon mal so in die Hauptthematik, in die es halt eben reingeht. Und nachdem ich quasi erlernt hatte, durch sehr, sehr lange Übungen, diese Intrinsik, also diese innere Sprache zwischen den einzelnen Strukturen und dem, was daraus resultierend halt eben programmiert, gespeichert wird, rauszufinden, also auszulesen, ist es mir dann Stück für Stück gelungen, eben diese Intrinsik, also diese eigenen Sprache der entweder Euphoria oder Traumata eben quasi wie zu revidieren. Also
zurückzusetzen.
Ja,
quasi.
Wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben einen alten 911er Motor von Porsche, der eben einfach nicht mehr richtig funktioniert und irgendeine Dichtung ist undicht und so weiter. Nimmt man den Motor, baut den einmal auseinander, macht neue Dichtungen rein, neue Flüssigkeiten, Öl und so weiter, schmeißt den an. Es ist immer noch der gleiche Motor. Aber auf einmal läuft er wieder. Und so kann man sich das halt eben mit diesen Einschränkungen, die meistens durch Eindrücke von externen, also der fiesen Nachbarin, ja, die keine guten Absichten hatte, oder aber auch diesem Fahrradsturz, der vor ein paar Jahren oder eben beim Pferd eben eine Art Ausbildungsprozess, wo man sagt, der Lerneffekt, der mit der Lektion, die dann umgesetzt werden soll, kombiniert in einer Art Speicherverfahren quasi in uns drin ist, der kann ganz, ganz, ganz lange eben einmal in Richtung Restriktion, also Einschränkung, Traumata, aber auch in Richtung positive Verstärkung und Motivation. Ja, diese tolle Englischlehrerin, die mir endlich erklärt hat mit dem, also diesen einen grammatischen Teil oder irgendwas, wo man einfach sagt, okay, das ist schon ewig lang her. Aber seitdem habe ich da eine andere Verbindung zu und kann das halt eben anders umsetzen.
Ich habe ja also ganz lange immer gedacht, dass du so ein bisschen was wie ein Chiropraktiker bist, bist du aber nicht. Weil du bist jetzt keiner, ich sag mal, der bekannteste wäre Tama Hanken, der irgendwo am Bein zieht, es knackst und dann sagt er, so Problem gelöst. So.
Richtig.
Sowas gibt es ja auch. Es gibt ja auch Pferde-Chiropraktiker. Sowas machst du ja nicht. Sondern, wenn man dir zuguckt, das ist ganz, ganz spannend, du legst hinten irgendwo am Po des Pferdes deinen Finger an, machst dann da irgendwas und dann sagst du, pass auf, Franzi, guck mal nach vorne, gleich passiert hier, also das Pferd guckt gleich nach links und das Auge nach unten so. Und dann macht, und dann macht es das. Und dann denke ich so, hä, wie geht denn das? Das ist ja natürlich, es hängt ja alles miteinander zusammen. Also wie viele Jahre hast du denn gebraucht, um diese ganzen einzelnen Strukturen von einem Pferd so auf die Kette zu kriegen?
Ja, das ist eine
also
sehr, sehr gute Frage.
Also ich kriege schon Fragezeichen, wenn du sagst, hier siebter Brustwirbel oder was, da sage ich schon, hä, wo, was? So, und du bist da so, nach wie vielen Jahren hast du so gedacht, geil, jetzt habe ich es raus, jetzt
also,
läuft's?
Also ich muss sagen, so 2015, 2016, also ungefähr.
Ja, vor 10 Jahren, ne?
Ja, vor 10 Jahren hatte ich mein also Studium abgeschlossen, habe ich 2003 auf dann Selbstständigkeit angefangen, 2004. Also wir reden so von ungefähr 12 bis 15 Jahren. Ja, wo ich sehr, sehr rastlos war, muss ich auch im Nachhinein wirklich eingestehen. Außer Schlafen und Ernährung war da wenig nebendrin. Und ja, also ich würde sagen, so von 2015 bis jetzt 26 waren es jetzt nochmal um ein Jahrzehnt, wo das halt eben Stück für Stück halt für mich möglich war, das halt immer mehr zu verfeinern. Ja, aber es hat mich schon einen sehr langen Zeitraum gekostet.
welchen Problemen die Pferde haben, also sind ja meistens die Pferde, die Probleme haben, oft natürlich durch die Menschen auch ausgelöst, muss man auch dazu sagen. Welche Probleme begegnen dir denn am häufigsten? Also dass man jetzt sagt, irgendwie Lahmheit oder was ist denn so das häufigste Problem, was dir begegnet?
Also spannende Frage. Ich finde, dass in gewissen Bereichen von einer Lahmheit, für alle die, die jetzt kein Pferd haben, sage ich mal, um das zu erklären, hat man quasi einen arrhythmischen oder einen nicht motorisch perfekten Ablauf. Ja, also wie wenn wir jetzt sagen würden, wir hinken. Ja, also belasten auf der einen Seite mehr als auf der anderen. Dadurch, dass Pferde halt eben nicht nur ihre Beine, sondern auch ihre Arme zum Laufen, zum Gehen, zum Springen und so weiter benutzen, ist es so, dass da ganz oft zum Beispiel ein falsches Hufeisen, ja, oder eine falsche Orthopädie im Sinne von Huftherapeuten, die ohne Eisen eben da was falsch gefeilt haben, in Anführungsstrichen, aber auch ganz oft eben ein medizinisches Problem vorliegt, so dass man da eben die einzelnen Sparten schon nochmal unterscheiden sollte. Für mich ist der Bereich Sportlichkeit genauso wichtig wie das Wohlempfinden. Von daher ist es jetzt sehr, sehr schwer, einen gezielten Bereich da zu definieren. Ich würde nur sagen, grundsätzlich gibt es gewisse Bereiche, wo wir zum Beispiel als Menschen ganz klar auch ja unsere Schmerzen speichern ja, und in so einer Art Reflexionsphase dann halt eben besser umgesetzt bekommen als der andere dann wiederum, ne, der es vielleicht auch ganz anders wahrgenommen hat. Also grundsätzlich ist es sehr, sehr schwer zu beantworten. Wenn ich mir eine Partie aussuchen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, der Bereich Schulter ja, und der Bereich
Rücken so, vielleicht.
Rücken hängt ganz eng damit zusammen. Ja, aber also ich sag mal, oft ist es nicht das Problem, was beim Pferd liegt, sondern halt eben ausgelöst durch eine falsche Ausrüstung, ja, einen falschen Beschlag oder eben hauptsächlich durch den Reiter, der halt eben da oben Sachen umsetzen möchte und das Pferd das halt unten immer wieder kompensieren muss. Das ist schon so, das ist die Hauptproblematik. Und grundsätzlich ist es so, dass man beim Pferd, das ja eigentlich draußen in der Steppe lebt und von morgens bis abends sehr nahrungsarme Nahrung aufnimmt und jetzt auf einmal dann eben innerhalb von ein paar Jahrhunderten in der Box stehend Kraftfutter
bekommt.
Und
immer das Müsli rein.
Und nochmal Müsli und hier nochmal Poweröl und so.
Und Banane und Apfel und alles.
Genau, viel zu viel Energie in viel zu kurzem Zeitraum halt eben zu sich nimmt. Und die Problematik Richtung richtige Ernährung ist schon auch eine ganz, ganz große beim Pferd, wo man wirklich einfach sagt, ich glaube über 85% aller Sportpferde haben halt eben ein Magen-Darm-Problem, ja, weil sie eben in zwei oder drei oder vielleicht auch vier Fütterungen das bekommen, was sie normal über den ganzen Tag halt eben Stück für Stück zu sich nehmen sollten.
Ja. Gibt es einen Geheimtipp beim Futter?
Gibt es einen Geheimtipp? Ich würde sagen, umso öfter man füttert, umso besser. Also am besten kleine Portionen. Ich habe zum Beispiel bei meinen Pferden, die ich bei mir zu Hause habe, einen Futterautomaten, der 8-mal Kraftfutter füttert. Und das halt dann natürlich in kleineren Portionen. Aber das ist schon ne großer Unterschied im Gegensatz zu einem Pferd, was die gleiche Menge auf den Tag verteilt, aber eben in zwei Portionen zum Beispiel bekommt.
Ja. Aber ich glaube, dass das Thema Futter, wie soll ich denn sagen, da ist ja auch jeder Mensch anders. Weißt du, der eine guckt eine Schokolade nur an und wird dick und der andere kann, wie mein Bruder, meine ganze Familie, wir sind alle Spargeldürr, wir können 5 Tafeln essen und wachen morgens dünn auf. So, weißt du, das ist so, ich glaube, bei Pferden ist das auch so ein bisschen ähnlich. Ja, das
absolut.
Und ich glaube, viele wissen einfach auch gar nicht, was ist jetzt das richtige Futter. Ich meine, das ist wie bei Hundefutter auch, ne? Kennst du ja, da gibt es ja 10.000 Sorten und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was man da jetzt füttern soll. Also klar, natürlich Futter, wenn das Pferd sich unwohl fühlt, wenn es Magenprobleme hat, zeigt es das natürlich auch in der Ausstrahlung im ganzen Wesen. Wie wichtig ist denn die richtige Ausrüstung? Oder wie oft, sagen wir, fragen wir mal so, wie oft siehst du das die Leute einfach mit einer falschen Ausrüstung, also falschen Sattel oder so arbeiten. Ist das ein großes Thema?
Ist ein großes Thema. In dem Moment ist es für mich total wichtig, dass eben nicht in eine Art Vorwurf zu setzen, weil die Menschen das ja nicht tun, ja, weil sie dem Pferd was schaden wollen, sondern oft einfach falsch beraten sind. Und wenn der Sattler einen Sattel verkauft, der viele tausend Euro kostet, ja, dann ist es nicht so, dass der Besitzer dem Pferd was Böses möchte, ja, sich nur einfach denkt, okay, warum hat das Pferd vor ein paar Wochen oder Monaten noch eine ganz tolle Muskulatur gehabt und ist toll gelaufen und auf einmal geht da nichts mehr. Ich bin doch super beraten worden von Herrn X, ja, als Sattler. Es ist nichts Intentionelles. Ja? Also ganz viele Pferdebesitzer wissen eben nicht, worauf muss ich da achten. Also das ist schon ein ganz großes Thema.
Da kann ich die Hand auch direkt heben. Ne? Das war ja bei mir auch so. Ich habe ja einen Western American Quarter und habe natürlich einen American Quarter, reitest du mit einem Western-Sattel. So. Bis wir uns dann mal getroffen haben und wir gemerkt haben, der hat mit der Schulter, ne? Der ist ja auch nie mit der Schulter. Also, man hat schon gemerkt, die Bewegungsfreiheit war nicht so da und der Rücken war ein Thema.
Ja.
So, und dann irgendwann, dann nach 2 Jahren oder 2,5, habe ich dann gesagt: Okay, ich beiß in einen sauren Apfel und kaufe mir eben für ein paar tausend Euro jetzt nochmal einen neuen Sattel. Und jetzt haben wir einen Springsattel.
Ja, und der saure Apfel war im Nachhinein ein absolut süßer Apfel für dein Pferd.
Ja, natürlich, ja klar. Aber das, weißt du, dem geht es viel besser, der steht viel besser da. Der kann die Lektion, das, was wir möchten, von ihm viel besser reiten. Jetzt, weil er einfach den richtigen Sattel hat. Ne? Und da, ich glaube, da muss man auch manchmal als Pferdebesitzer ein bisschen weg von dem, was habe ich für ein Pferd, was will ich reiten und was brauche ich für ein Equipment. Weil manchmal ist dieses Equipment, was man hat und was eigentlich für diese, ich bin ja jetzt keine Sportreiterin, aber bin Freizeitreiterin und ich fand Western-Sattel geil. Also da sitze ich wie auf einer Couch, aber für mein Pferd war es eben nicht das richtige Equipment. Ne? Und bist du dann da auch so sehr ehrlich und sagst, also du siehst das ja wahrscheinlich schon, ne? Wenn einer jetzt Satteldruck hat oder irgendwas und dann bist du auch sehr ehrlich zu deinen Kunden. Ne?
Also ich sage immer, ich bin bis zu verletzend ehrlich, weil mir letztendlich die Menschen in dem Moment natürlich also die Auftraggeber sind, ja, aber das Pferd halt eben nur nonverbale Kommunikation halt eben ausübt. Ja. Und in dem Moment, wo ein ganz starkes Schmerzverhalten, Schmerzempfinden da ist, ist es dann halt eben wichtig, dem Besitzer mit auf den Weg zu geben, achte mal hier drauf, achte mal da drauf, ja, beziehungsweise einfach diese Fehler oder diese Ausrüstung, in dem Fall Haltungsform, Ernährungsform und so weiter, eben beratend zur Seite zu stehen und die da zu unterstützen, dass sie für ihr Pferd dann auch in Zukunft das Richtige machen können. Ja, da bin ich sehr, sehr ehrlich.
Ja.
Und die richtige Wahl vom Equipment, hatten wir ja vorhin schon angesprochen, ist in dem Fall genauso wichtig wie die richtige Ernährung und aber auch die richtige Haltungsform.
Ja, also das ist so eine Kombination aus allem, ne?
Ja.
Ist, ja, also ist wirklich eine Wissenschaft für sich, muss man studiert haben. Ja. Also früher, ohne Witz, ne, standen die Pferde auf der Koppel, dann hast du die mal geholt, einmal die Woche Sattel drauf, so ungefähr, ne, und zack, ab ins Gelände. Heute wird, glaube ich, so ein bisschen auch krass, das ist aber auch, weil das eine sehr geldbringende Branche ist, auch krasses Zeug mit Pferden gemacht und da Sachen, also von Magnetfelddecke und dies und das, wo ich als Pferdebesitzerin da einfach denke, es überfordert mich. Ich weiß gar nicht, ich weiß jetzt gar nichts mehr, ne? Weil das einfach viel, viel zu viel ist.
Ja, da finde ich, muss ich kurz unterbrechen, muss ich nochmal auf die Frage von davor eingehen. Muss ich sagen, es ist halt total wichtig, eben nicht zu verunsichern, und zu sagen, und man könnte hier noch und das könnte da und so weiter, sondern einfach dann wirklich auch Fakten zu klären, ja, und zu sagen, und in dem Moment, wo wir dann eben einen passenden Sattel, als Beispiel, weil wir das so eben vorhin hatten, einen passenden Sattel eben hier zu verpassen und zu sehen, das Pferd hat auf einmal eine ganz andere Bewegungsmuster, eine ganz andere Leistungsbereitschaft, ist ja dann Resultat für sich stehend.
Naja, natürlich. Ich hätte ja auch für ein paar tausend Euro in die Klinik ein paar Tage gehen können mit dem Pferd. Und wir haben ja auch geröntgt schon vor Ort im Stall für ein paar hundert Euro. Und letztendlich habe ich seit 2,5 Jahren jetzt diesen Sattel und das Pferd läuft gut. Ja, so. Und das ist aber immer so ein bisschen, ne, dieses Problem, auch diese Unsicherheit, wo ja auch viele andere Therapeuten oder Hufschmied, der eine sagt das, der andere sagt das, ne, das ist, glaube ich, bei Pferdebesitzern diese große Verunsicherung, weil jeder dann auch irgendwie was anderes sagt. weißt du?
Ja.
Das ist das Schwere, glaube ich. Aber du bist, ich habe dich immer kennengelernt, auch wenn du mit mir über den Lucky gesprochen hast, schon sehr, also nicht so, du brauchst einen neuen Sattel, sondern einfach deine Sicht der Dinge und nicht so bevormundend. Weißt du, was ich meine? Das ist, glaube ich, wichtig.
Ja, also ich finde, in dem Moment ist halt wichtig, dass man aufklärt und sagt, das und das wäre natürlich jetzt die richtige Entscheidung. Mhm. Aber dadurch, dass Pferde und Menschen ja so emotional auch miteinander fungieren im Alltag, ist es eben wichtig zu sagen, beraten kann man. Die Entscheidung muss dann natürlich immer der Besitzer selbst treffen.
Was ist denn die schönste Geschichte, die du in deinem Berufsleben je erlebt hast mit Pferden?
Die schönste Geschichte.
Oder wo du gesagt hast, es ging mir so krass unter die Haut, der Fall.
Also, es gab mal ein Pferd, was eben für die deutsche Mannschaft agierend im Ausland in so einer Holdingbox war. Und es waren nur noch ein paar Stunden Zeit, bis dann eben der nächste Wettcheck, also der nächste Check vom Tierarzt vor Ort war. Und da wurde ich dann kurzerhand eingeflogen und habe das Pferd unterstützt und das ist dann durch diesen Wettcheck, also durch diesen Tierarztcheck gekommen und ist dann später mit der Mannschaft Europameister geworden und im Einzel Zweiter. Also das war dann schon so, dass man einfach gesagt hat, eine ganz tolle Kombination und aber auch die Vertrauensbasis, die dann eben existiert hat, dass dieses Team mich dann anrief und sagte, Mensch, können wir das irgendwie möglich machen? War im Nachhinein schon was mich sehr, sehr, sehr gefreut hat.
Ich glaube, am Anfang bist du ja auch so ein bisschen beäugt worden, ne? Es ist ja oft so. Das war bei mir so, als ich Hundefriseurin wurde und in meinem Business bin ich ja auch beäugt worden, so, wir gucken mal, ne? Und jetzt bist du ja der absolute Profi. Also, wenn nichts geht, wenn Tierärzte nicht mehr weiter wissen, dann rufen die dich, ne?
Also, bist du schon ein bisschen vielen stolz Dank auch für dein auf Vertrauen. Dich? Ich bin da sehr zurückhaltend, aber es ist.
Ne, kann man schon mal so sagen auch, ne? Kann man ja, wenn du es nicht sagst, dann sag ich's, komm, hier.
Vielen Dank. Also, es ist schon eine verrückte Entwicklung, weil ja von den Tierärzten, die natürlich jetzt auch dann eine oder zwei Generationen älter sind, die während meiner Entwicklungsphase noch am Anfang halt sehr, sehr skeptisch, zurückhaltend bis hin zu, ja, ich will jetzt nicht sagen verachtend, aber man wusste schon genau, was die Tierärzte von einem denken.
Ne? Genau.
Ja, genau. Und dann jetzt zu merken, dass es halt Stück für Stück immer normaler wird, dass wenn ein Pferd in der Klinik eben Richtung Behandlung nicht weiterkommt, dass man dann gerufen wird und da dann wirklich oft den entscheidenden Beitrag zu leisten kann, das ist schon für mich eine sehr schöne Entwicklung.
Also man muss ja auch mal sagen, dass Tierärzte ja auch nicht alles wissen können. Das ist so ähnlich wie bei Kleintierärzten, die einfach keine Hundefriseurausbildung haben. Also ein Tierarzt, der empfiehlt, einen Golden Retriever abzuscheren, weil die es nicht wissen, die lernen das im Studium nicht. Dieses spezielle, weißt du, dass es 12 Felltypen gibt, dass es unterschiedlichen pH-Wert bei unterschiedlichen Rassen, das wissen die nicht. Ja? Mhm. Woher auch? Es müssen die auch nicht wissen. Dafür gibt es Hundefriseure, weißt du? Mhm. Und so ist es, glaube ich, so ein bisschen, da kann man auch die unterschiedlichen Branchen, dass man halt sagt, okay, es ist wichtig, dass alle zusammenarbeiten, ja, dass der Schmied mit dem Tierarzt, mit dem Therapeut, dass sie schon alle an einem Strang ziehen, ja. Aber man sollte da auch die Größe haben und zu sagen, okay, ich komme nicht weiter, jetzt hole ich mir einen, der vielleicht noch mal einen anderen Blickwinkel hat.
Ja,
so.
Ja, finde ich einen total spannenden Punkt. Und da würde ich auch gerne noch mal mit einbringen, dass es auf ein paar internationalen Turnieren bis vor dem Moment, wo ich dann irgendwann mal das quasi implementiert habe und gesagt habe, Mensch, wir haben hier für einen Problem von einem Gast, der vielleicht aus Versehen in eine Glasscherbe fällt, haben wir einen Arzt hier vor Ort. Ja. Dann haben wir für den Bereich einer Kolik oder einer schweren Verletzung hier einen Tierarzt vor Ort, der dann unter anderem diese Wetchecks, die wir vorhin schon angesprochen hatten, eben halt mit übernimmt. Haben wir jemanden, der als Turnierarzt hier für die Pferde da ist. Und wie kann das aber sein, dass so kurz vorm Wettkampf, wenn da mal einer aus dem Transporter stolpert und eben nicht mehr 100% abliefern kann, keiner hier vor Ort ist. Mhm. Ja, und habe da bei ein paar internationalen Turnieren über die Jahre das quasi über die Organisatoren quasi vorgeschlagen und da ja jetzt schon seit sehr vielen Jahren dann eben da die Rolle des Pferdetherapeuten vor Ort und bin sehr froh über diese Entwicklung.
Ja, finde ich super. Oh, ich grätsch jetzt mal mit einer Frage hier rein. Da weiß ich, da wirst du sehr ungern wir das wahrscheinlich beantworten wollen. Wenn ich so auf Turniere gehe, ich gehe da sehr ungern hin, weil das, was man zum Teil auf Turnieren sieht, nicht mehr schön anzusehen ist. Thema Reiten, wie mit den Pferden vor oder nach dem Wettkampf dann umgegangen wird. Sind es Sachen, wenn du auf so einem Turnier arbeitest, also kannst du sowas sehen oder blendest du das völlig aus und sagst es mir ehrlich gesagt, egal was der Reiter da in dem Wettkampf macht mit dem Pferd, ich bin hier, um das Pferd zu behandeln? Oder wenn du jetzt was sehen würdest, was ich sag mal tiergerecht nicht mehr wäre, würdest du das ansprechen?
Also wenn ich irgendwo, egal wo, ob auf dem Turnier oder auf einem Trainingsplatz, irgendwo auf einen der lokalen Ställe oder auch im internationalen Bereich irgendwo ein Pferd sehe, was nicht dem Normen entsprechend behandelt wird, würde ich jederzeit da agieren.
Deswegen gehe ich auf solche Turniere nicht. Ich würde ausrasten. Das ist ganz schwierig bei mir. Das ist schon so, wenn ich in meine eigene Reithalle gehe und manche Leute reiten sehe, da denke ich schon, ich muss raus, ich muss weg, kann ich mir nicht angucken. Weil ich natürlich auch ein bisschen jetzt natürlich auch, da wir uns kennen und ich auch gute, ich sag mal, andere Pferdemenschen in meinem Umfeld haben, die auch auf dieses mit dem Pferd und das nicht als Sportgerät sehen, auch viel gelernt habe zum Thema Bewegung und Pferd und wie sieht ein Pferd aus, wenn es Schmerzen hat, wenn es Stress hat und so. Und das sind Sachen, da kann ich mich nicht angucken, weil ich mir auch das nicht anmaßen möchte. Also ich sage immer, wenn jemand zu mir was sagt, dann sage ich immer vielen Dank, aber kein Coaching ohne Auftrag. Und so sehe ich das auch. Weißt du, wenn ich dann zu jemandem hingehe und sage, das ist ja eigentlich nicht meine Verantwortung, aber deswegen gehe ich dann eher weg.
Also man muss das schon trennen. In dem Moment, wo ich jetzt quasi der offizielle Therapeut von einem Turnier bin und ich sehe da ein Missverhalten von einem Reiter ausgehend auf ein Pferd bezogen, dann müsste ich in dem Fall nicht selber aktiv agieren, sondern dann eben zu der Jury, zu den Judges und einfach einmal das halt eben denen quasi mitteilen. Ja. Und dann gibt's aber mittlerweile eben nicht nur die Judges auf dem Turnierplatz, sondern auch auf den Bereichen der Aufwärmphasen, egal ob Dressur oder Springen, wo jemand am Platz vor Ort steht, der einfach in dem Moment, wo da was nicht mit rechten Dingen zugeht, agiert. Ja, das ist auch fern meiner Aufgabe eines Therapeuten. Ja, und diese Menschen dann anzusprechen und zu sagen, hier, da passiert was nicht in Ordnung ist, das halte ich für sehr wichtig.
Das ist auch absolut, das ist ganz, ganz wichtig. Deine Pferde, was hast du denn für Pferde?
Ui, also ich habe zwei Warmblüter, dann habe ich zwei Miniature Horses, das ist eine amerikanische Mini-Pferdezucht.
Die Matilda und die Blue Eyes, die sind so süß, die zwei.
Und dann habe ich jetzt seit fast zwei Monaten einen Lusitano-Hengst, einen gekürten Lusitano-Hengst aus Portugal.
Cool. Thema Hengst, muss das sein? Also pass auf, ich habe bei mir, deswegen pass auf, wir haben bei uns im Stall einen Hengst. So, und dieser Hengst, der ist so gefrustet, weil er halt keinen Kontakt, der muss auch immer zu. Und immer wenn ich mit dem Lucky an der Box vorbeigehe, dann ist der halt, dann benimmt er sich wirklich wie ein Berserker, so wie eine Abrissbirne, kommt ran. Also das ist halt so dieses, weiß nicht, ob das Frust bei dem ist oder sowas. Und dann denke ich so, warum tut, also wenn man züchten will, verstehe ich das, ja. Aber tut man einem Pferd damit einen Gefallen, wenn er ein Hengst ist und keinen so Kontakt hat? Ist das, also weißt du, was ich meine?
Ja, tut man einem Hengst einen Gefallen, wenn man ihm jegliche Hormone klaut. Ja. Also ein Eunuch aus ihm macht, ist dann die andere Frage. Ja. Erstens. Zweitens ist das für mich schon ein Thema, wo ich jetzt merke, ich habe den ja jetzt gerade erst bekommen, der war jetzt zwei Jahre im Deckeinsatz in Portugal. Und in dem Moment, wo ich jetzt merken sollte, also im Moment ist es so, dem geht's prächtig.
Der ist auch ganz lieb.
Der blubbert hier und da mal, ne? Und macht mal so ein bisschen.
Ein auf Hengst.
Ist er auch ein Hengst, ja. Macht so ein bisschen da seine Tänzchen. Aber in dem Moment, wo ich jetzt merken würde, dem geht's nicht gut, ja, oder der ist der hormonell so, dass er sich selber nicht mehr unter Kontrolle hat, hätte ich überhaupt keine Probleme, weil ich ja mit ihm nicht züchten möchte. Ja, also habe ich bis jetzt nicht geplant, den dann auch, wie man im Fachjargon sagt, legen zu lassen.
Ja.
Also mit anderen Worten, ihn kastrieren zu lassen.
Ja, 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 manche haben ja dann so, sind ja so hormonell so, dass sie völlig durchdrehen, ne?
Ja.
So wie
und
bei Hunden so ein bisschen.
Ähnlich wie bei Hunden. Und da würde ich jetzt aber gerne noch ihm ein bisschen Zeit geben, um zu gucken, wie fühlt sich das für ihn hier an. Bis jetzt ist er wirklich, egal ob ich an anderen Wallachen oder Stuten vorbeilaufe, so dass er sich ähnlich wie jedes andere Pferd, sage ich jetzt mal,
neugierig,
verhält.
Ja, genau, okay. Ja, das ist gut, ne? Also wie gesagt, ich habe eine andere Erfahrung mit dem Hengst bei uns im Stall, wo ich so denke, schwierig einfach. Aber der Lucky ist ganz cool. Immer wenn der angepäst kommt, dann läuft der Lucky so vorbei und sagt, ach Gott, reg dich doch nicht auf. Spar dir doch deine Energie. Sag mal, wenn du Pferde behandelst, sind denn alle Pferde lieb? Oder gibt es auch, also bei Hufschmied zum Beispiel, die armen Hufschmiede, die erleben ja schon echt lustige Sachen manchmal, ne? Und gefährliche Sachen. Ist das bei dir auch so oder sind die alle gechillt?
Also ich würde sagen, das Vertrauensverhältnis zwischen den Pferden und mir wird von Behandlung zu Behandlung immer intensiver. Ja, auch die Begrüßung in dem Moment, wo ich schon mal da war, ist natürlich eine andere, als wenn ich jetzt ein Pferd das erste Mal sehe. Pferde reagieren immer sehr, sehr schnell auf ihr Gegenüber. Ja, und bei Pferden ist es definitiv eine der großen Fähigkeiten, also eine große Fähigkeit von einem Pferd ist, wenn mal irgendwie eine Situation nicht mehr entspannt ist, zu sagen, und ab jetzt fangen wir hier wieder von null an. Aber deine Frage war,
also, dass
gibt
mal
es
eins tritt,
böse
wenn du dich
Pferde?
Dahinter stellst und irgendeinen Punkt, ich sag mal, erwischt, der jetzt wirklich triggert und dem
also
Pferd wehtut.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass das auszuschließen ist, aber bis jetzt ist mir zum Glück nur einmal habe ich einen Tritt an einem Schienbein abbekommen. Das war aber, weil ich in dem Moment, wo ich das quasi eine Reaktion vom Pferd ausgelöst habe, der Besitzerin gleichzeitig was erzählt habe, war ich quasi nicht 100% aufmerksam. Ich würde in dem Moment also nicht sagen, das Pferd wollte mir was Böses, hat lediglich auf meine Initiative eben eine Funktion oder eine Mobilisation ausgelöst und ich stand halt da gerade im Weg. Da würde ich sagen, war ich selber dran schuld.
Behandelst du denn die Pferde mit oder ohne Besitzer? Oder was ist denn dir lieber, sagen wir es mal so?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass in dem Moment, wo ich mich auf so ein Pferd konzentriere und auf diese interne Sprache konzentriere, immer schöner, wenn ich nicht gleichzeitig noch alles erklären muss.
Wenn die Uschi den Mund hält.
Was ich währenddessen mache. Ja. Also für mich sind die Behandlungen ohne Besitzer natürlich noch ein bisschen
intensiver.
Oft auch intensiver. Aber vor allen Dingen unablenkend. Also ich habe weniger Ablenkung, dadurch, dass ich nicht alles, was ich mache, währenddessen quasi dem Besitzer, dem Trainer, dem Bereiter oder dann eben dem Tierarzt vor Ort noch erkläre.
Wenn du jetzt, nehmen wir mal an, ein neuer Kunde ruft dich an, sagt, hier, ich habe Probleme mit meinem Pferd, fährst du hin? Wie läuft denn so ein Termin ab? Also siehst du, wenn du das Pferd siehst, schon direkt, wo das Problem ist oder lässt du dir das erst erklären? Bist du so einer, der es selber rausfindet oder der gerne erstmal alles wissen will?
Also wir hatten ja vorhin schon diese interne Sprache beziehungsweise besprochen, dass in dem Lomax-System, was ich entwickelt habe, kein Unterschied zwischen Physis und Psyche gesehen wird, sondern dass immer als eins betrachtet respektive behandelt werden soll. Meiner Meinung nach ist das so. Und in dem Moment, wo ich ein Pferd sehe, kann ich sehr, sehr viel schon durch die Art, wie es mich anschaut, durch seine Statik, durch seine Optik Richtung Exterieur, also wie sieht das Fell aus, ja, wie ist die ganze Gestik vom Pferd, die ganze Statik vom Pferd, ist schon oft ein großer Teil der Antwort, die ich brauche, um zu sagen, und was muss hier verändert werden. Mhm. Ich höre mir dann grundsätzlich immer noch mal an, was wir da eben vorliegen haben, jetzt an Operationen, die gerade waren, oder an Trainingsvor- oder Fort- oder Rückschritten, die gerade passiert sind, an eventuellen Traumata, Stürzen oder so. Aber ich würde sagen, das meiste, was das Pferd eben an Einschränkungen oder an Motivation in sich trägt, ist für mich sichtbar bzw. fühlbar.
Wie oft musstest du denn schon sagen, es tut mir sehr leid, aber ich würde das Pferd nicht mehr reiten? Musstest du das schon oft sagen zu Kunden? Weil das ist ja so ein krasses...
Sehr, sehr schwierige Frage. Also grundsätzlich kann das Pferd über den körperlichen Zustand seines Besitzers oder Reiters, Trainers ja wenig entscheiden. Und mir ist es schon sehr oft passiert, dass ich gesagt habe, dass ich es für vernünftig halten würde, wenn der Besitzer, sagen wir mal 20, 25, teilweise auch mehr Kilogramm verliert, bevor wir hier noch einen produktiven Trainingsablauf realisieren können. Ja? Bei einem Pferd, was eben durch Alter oder durch Verschleiß nicht mehr so richtig trainiert oder geritten werden kann, würde ich dann schon auch sehr, sehr viel im Bereich Veterinärmedizin eben noch an bildgebenden Maßnahmen noch hinzuziehen, um zu sagen, okay, was liegt denn hier wirklich faktisch vor? Weil so eine Entscheidung natürlich für die Menschen nach einer Beziehung, die vielleicht schon 20, 25 Jahre besteht,
wäre für mich ganz schlimm, wenn du sagen würdest,
ganz großer und entscheidender und auch großer Eingriff in ihr Leben halt eben darstellt. Ja. Und diese Entscheidung überlasse ich, ich würde sagen, zum Großteil dann eben der veterinärmedizinischen Abteilung.
Okay, dann hältst du dich so ein bisschen zurück.
Ja, also entscheiden muss es eher in den meisten Fällen eben, ne, was passiert dann eben der Besitzer. Aber zu sagen, dieses Pferd darf nicht mehr geritten werden, hat meistens eben Verschleißbereiche, die dann nur durch bildgebende Maßnahmen auch wirklich faktisch belegbar sind. Und und deswegen kombiniere ich da so eine Aussage gerne mit der Veterinärmedizin zusammen.
Ja. Wie wichtig findest du Bodenarbeit?
Extrem wichtig. Extrem wichtig. Also ein Pferd, was eine Lektion nicht ohne Reiter umsetzen kann, wird diese mit Reiter sehr, sehr schwer umsetzen. Und was hier jetzt nur ein wichtiger Teil ist zu sagen, die Hilfengebung ist natürlich oft ein bisschen eine andere. Ja, also wenn ich jetzt mit der Doppellonge, also mit einer Longe, für all die Nicht-Pferdeleute, das ist so eine Art Seil, was ich am Pferdekopf, an einen Halfter, links, an einen Kappzaum oder eben auch an eine Trense mit Applikationen eben befestige und dann das Pferd um uns rumläuft und eben geradeaus, aber auch auf gebogener Bewegungsphase halt eben agiert. Und bei einer Doppellonge habe ich quasi an beiden Seiten eben diese Seile,
quasi
diese
wie eine
Longe.
Zügelverstärkung, also im Prinzip ist es ja wie Zügelarbeit vom Boden aus.
Ganz genau, richtig. Nur in dem Moment ist es so, ich kann mit der Körpersprache, also Richtung Schulterphasen und Körperhaltung natürlich da viel Richtung Bremse oder auch Gas bewirken. Es ist aber dann in dem Moment, wo das Pferd das unterm Sattel eben ausübt, dadurch, dass die Schenkel halt noch dazu kommen und auch der Schwerpunkt vom Reiter, also Richtung Oberkörper kommt mal nach vorne oder weiter nach hinten, natürlich ein Riesenunterschied für das Pferd, erstmal zu lernen, dass das die gleiche Lektion ist. Ja, aber ich bin grundsätzlich dafür, dass das eben erstmal an der Longe und Doppellonge am Langzügel erarbeitet wird, bevor es dann umgesetzt wird. Und genauso würde ich auch vorschlagen, für jeden, der vorhat, mal auf ein Pferd zu steigen, auf der Holzrosinante, so wird sie genannt, ja, also für den Bereich Voltigieren, wirklich selber erstmal Übungen eben zu machen, Balanceübungen zu machen, dann mit einer longierten, geführten Hilfe, ohne Zügel, mit so Griffen an den, also mit so Ringen an einem Longiergurt, erstmal sich in die Bewegung vom Pferd rein zu arbeiten.
Ich musste so Dehnübungen, ich musste verschiedene Teile von meinem Sattel anfassen und mit den, weißt du, mit den Armen
so,
vorne an die Schulter,
so
hinten.
So kann man sich das vorstellen.
Also einfach auf dem Pferd, fand das Pferd wahrscheinlich jetzt nicht so
wie
geil, wenn ich da oben, ja genau,
auf dem Pferd,
so ein bisschen.
Um dann zu sagen, wenn das jetzt eben gefestigt ist, bin ich erstens viel mehr in der Harmonie mit mir und meinem eigenen Körper und kann dann auch in eine Art Gespräch mit dem Pferd halt eben übergehen und sagen, die Bewegungen, die ich von da oben gesteuert mache, soll das Pferd auch unten erfahren. Ja, sonst ist man immer in dem Bereich, dass man was korrigiert, bevor man erstmal eine richtige Hilfe geben kann.
Ja. Wenn du so eine Dysfunktion bei einem Pferd gelöst hast, wie reagiert denn das Pferd dann darauf? Also kriegst du einen sofortigen Response?
Ja, meistens sieht man Entspannungsphasen. Du hattest jetzt vorhin gerade gesagt, was gibt es denn da für Unterschiede zwischen einem Wallach, also einem kastrierten Hengst und einem Hengst. Ein Hengst zum Beispiel, der einen Schmerzbereich behandelt hat, reagiert oft viel intensiver. Mhm. Ne? Also, dass die wirklich da komplett wortwörtlich alles hängen lassen. Ja? Und aber auch bei Stuten und Wallachen ist es wirklich so, dass in dem Moment, wo inspiratorisch zum Beispiel, also in der Einatmenphase, wieder alte Volumina umgesetzt werden können und aber auch in Sachen Statik halt gewisse Schmerzbereiche nicht mehr restriktionierend eben belastend da sind, man ganz verrückte und sehr dankbare Momente mit den Pferden hat, wo sie wirklich einen kaum wieder gehen lassen wollen und sich erstmal bedanken lassen wollen. Das ist ein großer Teil von der Behandlung bei mir, dass nachdem ich fertig bin und eben das Pferd so im besten Fall schmerzfrei eben hinterlasse und in bester Motivation, dass
wobei
das Pferd
immer
auch
so
die Möglichkeit hat.
Aussehen hinterher. Ja, der Lucky, wenn der dann so die Augen
hängen,
rollt und dann hängt so und dann geht er noch und dann ist er so richtig so.
Ja, also man sieht es von den Augen über die Körperhaltung bis hin zu wirklich diesen hängenden Lippen, dass sie halt wirklich in so eine absolute Entspannungsphase reinkommen können. Und ja, ist natürlich auch immer nicht nur für das Pferd, sondern auch für den Besitzer einfach eine sehr dankbarer Moment zu sehen, wie das Pferd da halt einfach total entspannt dasteht. Ja. Ja. Und nach der Behandlung ist es für mich auch noch so, dass ich sage, dass im besten Fall das Pferd noch so 10 Minuten bis 20 Minuten, je nachdem, was gemacht wurde, halt auch noch so eine Art Speicherzeit bekommt, wo es alles, was da so passiert ist, noch einmal abspeichern und verarbeiten kann, bevor man dann sagt, es kommt wieder raus auf die Koppel oder in die Führmaschine oder halt eben unter den Sattel. Genau.
Spannend, wirklich spannend. Also ich sehe das ja immer, wenn du den Lucky behandelst, dann denke ich immer so, oh. Toll. Wie bist du ein Geländereiter? Gehst du gerne ins Gelände?
Absolut, absolut.
Umso, ich lieb das auch.
Umso mehr man rausgeht, umso mehr ist die Belastungsphase eben durch die verschiedenen Untergründe für das Pferd da. Und ein Pferd, was eben nur auf einer Ebene läuft, hat einen ganz anderen Anspruch, ein ganz anderes Körpergefühl als ein Pferd, was bergab läuft, auf der schrägen, mal auf rutschigen Boden, auf tiefem Boden, mal bergauf richtig von hinten zulegen muss und da mal richtig wo irgendwo hochklettern muss. Ich bin absoluter Geländefreund und würde jedem Sportreiter auch im Alltag eben eine Phase, wo es rausgeht, egal ob Feld oder Wald, halt eben nahelegen und empfehlen.
Also der Lucky, der liebt das. Querfeldein. Ich gehe oft querfeldein. Darf man ja eigentlich ich hatte gerade einen Podcast mit der Rosanna aufgenommen, wo es ums Thema Wald. Die würde jetzt schimpfen, wenn ich sagen würde, ich gehe querfeldein. Aber dieses über Stock und Stein, wirklich, das ist vom Gehirn. Die werden ausgelastet im Gehirn. Und auch die Sehnenbänder, das wird ja alles anders beansprucht, als wenn der nur gerade läuft. Ne? Wahrscheinlich sind Tiere, also Pferde auch, die jetzt nicht so viel im Gelände sind, wahrscheinlich können die sich schneller verletzen?
Also ich würde sagen, dadurch, dass eben diese Sehnen- und Bänderstrukturen halt eben nur in gewissen Winkeln immer fungieren, ist eine größere Steifheit vorhanden. Ja. Und dadurch, dass sie weniger gymnastiziert werden, ist die Verletzungsgefahr absolut gesteigert. Ja. Und in dem Moment, wo die rausgehen, in verschiedenen Winkeln und verschiedenen Böden eben zur Belastung kommen, ist das Verletzungsrisiko meiner Meinung nach gemindert. Da sind wir bei dem physischen Aspekt und aber auch dieses Bilder sehen und, mhm, und was erleben dürfen und nicht nur immer wieder an den Buchstaben A, C, B, E vorbeizukommen und zu sagen, hier waren wir doch eben gerade schon.
Ja.
Ist auch psychologisch natürlich ein Riesenunterschied.
Ja, ja.
Wind zu spüren, die
vielleicht
Hitze,
Rehe zu sehen, kleine
Bilder,
Hasen.
Einfach wirklich, mhm, wie so eine, ich sag dann immer, Geländereiten ist für die Pferde genauso wie für den einen oder anderen Menschen, der nicht rauskommt, sich einen Film anzuschauen.
Ja, ja. Spannend. Ja,
absolut.
Ja, super spannend. Man kann übrigens auch am Strick mit dem Pferd ins Gelände gehen. Das wollte ich jetzt nochmal abschließend gesagt haben. Spazieren gehen nennt man das. Lieber Philipp, in jeder Sendung stellen wir ja ein Artenschutzprojekt vor, das sich meine Gäste ausgesucht haben und spenden 150 Euro. Welches Artenschutzprojekt hast du dir denn ausgesucht?
Also ich bin dadurch, dass ich leidenschaftlicher Taucher bin, auf die Organisation PADI vor vielen Jahren aufmerksam geworden, mhm, bei denen ich auch meinen Tauchschein absolviert habe. Und ich würde gerne der Organisation PADI meine Spende übergeben.
Super, und wir stellen euch jetzt die PADI Aware Foundation mal genauer vor.
Die PADI Aware Foundation ist die Meeresschutzorganisation der Tauchorganisation PADI. Sie fördert den Schutz der Ozeane, indem sie Taucher, Tauchzentren und Gemeinden zu aktivem Umweltschutz, Datensammlung, Citizen Science und politischem Engagement befähigt. Was sie genau macht? Organisiert und unterstützt Projekte wie Dive Against Debris, Tauchereinsätze zum Entfernen und Erfassen von Meeresmüll. Fördert Citizen Science Programme. Taucher erfassen Daten zu Müll, Artenvorkommen und Lebensräumen zur wissenschaftlichen Auswertung. Bietet Bildung, Trainings, Toolkits und Partnerschaften für Tauchbasen, NGOs und lokale Verwaltungen, um Schutzmaßnahmen und Management zu verbessern. Drei Fakten. Erstens, Dive Against Debris ist ihr bekanntestes Programm. Freiwillige sammeln Müll unter Wasser und melden die Daten in eine globale Datenbank. Zweitens, die Organisation ist eine Initiative von PADI und nutzt das weltweite Tauchernetzwerk zur Skalierung von Meeresschutzaktionen. Drittens, PADI Aware kombiniert praktische Säuberungsaktionen mit wissenschaftlicher Datenerhebung, sodass Entferntes mehrwertig für Forschung und Politik genutzt wird.
So, lieber Philipp, es war mir ein Fest, dass du hier warst. Das war total toll mit dir.
Vielen lieben Dank.
Ja, was wünschst du dir für die Zukunft?
Ich würde grundsätzlich sagen, dass du hast eben gesagt, man kann im Gelände auch an der Hand spazieren gehen. Mhm. Ich würde grundsätzlich sagen, dass das Gespräch während des Reitens, also diese Kommunikation zwischen Mensch und Pferd, einfach noch ernster genommen wird. Und egal, ob ich am Boden arbeite oder einfach nur mit meinem Pferd in der Box stehe oder eben auf einem Viereck dieser Welt eine Prüfung reite, wirklich die Kommunikation zwischen Mensch und Pferd, mhm, immer wieder mehr in das Fokus gerät.
Ja, sehr schön. Was ich zum Beispiel auch immer versuche, darauf zu achten, dass ich nie mein Handy am Pferd habe. Also, dass ich keine WhatsApp schreibe, dass ich mir nicht irgendwas angucke. Wenn ich auf dem Pferd sitze, sowieso nicht. Es sei denn, ich muss nach dem Weg suchen, wenn ich mich mal wieder irgendwo verritten habe und nicht weiß, wie ich zurückkomme. Aber einfach dieses im Hier und Jetzt mit dem Tier sein, ne? Und sich nicht von Stress und irgendwelchen WhatsAppen und Handys ablenken lassen, sondern einfach mal die Zeit genießen mit dem Tier. Finde ich schön. Super, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Ich hoffe, euch hat die Sendung auch genauso gut gefallen wie mir. Und ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel zum Thema Pferd und Pferdegesundheit gelernt und schaut euch gerne mal das Lomax-System von Philipp Lomax an. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich zum Thema Pferde und Pferdetherapie. Philipp Lomax ist wirklich ein toller Pferdetherapeut mit heilenden Händen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Wolfsblut, tierisch echte Geschichten.
Das war Wolfsblut, der Podcast. Tierisch echte Geschichten mit Franziska Knabenreich. Präsentiert von Wolfsblut Hundefutter. Qualität, die seit 2006 überzeugt. Wolfsblut.com